Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wie funktioniert Kundenbindung im Finanzierungsumfeld? Darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der genau dafür zuständig ist. René Horstmann hat 10 Jahre Erfahrung bei Factoring-Anbietern auf dem Buckel, zunächst bei der Dresdner Factoring, danach bei ABC Finance aus der Wehrhahn-Gruppe. Und vor 1,5 Jahren ist er auf die Beraterseite gewechselt und leitet heute das Account Management Factoring bei Krache Kredit- und Kautionsmakler. Ja, schön, dass du mit dabei bist, René.
Hallo und guten Tag.
Ich freue mich auf das Gespräch und möchte mit dir zum Einstieg gerne mal klären, Account Management, was ist das eigentlich und was ist es insbesondere im Factoring?
Wie kann man es am leichtesten für den Hörer beschreiben, der damit noch gar nichts zu tun hat? Es ist letztlich ein strategischer Ausbau von Kundenbeziehungen, das heißt Cross-Selling-Ansätze werden verfolgt, Portfolioentwicklung beobachtet bzw. Portfolio ausgebaut. Wir versuchen, Bedürfnisse zu erkennen unserer Kunden, Produkte neu zu strukturieren bzw. proaktiv beim Faktor Ausweitung von Finanzierungsrahmen zu platzieren, Factoring-Programme zu erneuern oder zu prolongieren und ja, einfach, ich sag mal, als Fazit formuliert, dicht am Kunden dran zu sein und die Bedürfnisse des Kunden fachgerecht und sachgerecht zu erkennen und dann natürlich zu bedienen.
Dicht am Kunden dran sein, das würden eure Kollegen ja für sich wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen. Ihr seid ja aufgeteilt in Vertrieb, Kundenbetreuung und Account Management. Wenn du das mal gegeneinander abgrenzt, dann verstehen wir, glaube ich, noch ein bisschen besser, was Account Management eigentlich ist.
Also Vertrieb ist klassisch Neukundengewinnung. Das heißt, da passiert der Sales-Prozess. Unsere Kollegen sind da im Kontakt mit unseren Kunden auf der Investorenseite beziehungsweise unseren Corporate potenziellen Kunden, die sie auf Messen, beim Netzwerken etc. kennenlernen. In der Kundenbetreuung passiert letztlich der Support im Tagesgeschäft. Das heißt, da werden Fragen beantwortet, Prozesse begleitet und dann eben obendran das Account Management, was so den Blick über alles dann hat in der Folge und mit diesem Helikopterblick versucht, Bedürfnisse zu erkennen und das Portfolio aktiv zu managen, zu entwickeln und auch für unsere, da wir sehr investorengetrieben sind, eben auch für unsere Investoren einen Blick auf die Beteiligung zu halten und dort gegebenenfalls auch Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und dann auch aktiv zu kommunizieren.
Über die Investoren sprechen wir gern gleich noch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht erst nochmal, es ist ja typischerweise so, dass die Kunden, ob es jetzt die Investorenseite ist oder die Unternehmen selber, keine ausgewiesenen Factoring-Experten sind. Wer ist denn da bei euch quasi der Übersetzer zwischen der Sprache der Factoring-Spezialisten, von denen ihr die Finanzierung braucht, und euren Kunden?
Das ist die wesentliche Aufgabe des Maklers insgesamt. Also das ist sowohl bei der Neukundengewinnung im Vertrieb, unsere Vertriebskollegen, als auch im Account Management wir, die dann versuchen, zwischen Kunden, Investor und dem Factoring-Provider eine gleiche Sprache herzustellen, beziehungsweise Unwissenheiten aufzuklären und einfach die Kommunikation da am besten optimal am Laufen zu halten.
Und an welcher Stelle entsteht dann wirklich die Kundenbindung? Ist das im Vertrieb nicht? Die holen ihn dann, wenn ich es richtig verstehe, geben ihn dann ab. Ist das eher in der Kundenbetreuung oder ist es bei euch im Account Management?
Also Kundenbindung entsteht sowohl im Vertrieb als auch bei uns im Account Management. Prinzipiell ist der Vertrieb erstmal da, um das Grundvertrauen in uns als Makler oder Maklerhaus zu schaffen. Fungiert da auch als Door-Opener für den Ansatz für uns dann im Account-Management. Wir obendrauf mit dem Helikopterblick sind dann natürlich für den Ausbau der Beziehung, für die tatsächliche Beratung hinten raus zuständig und sorgen dort dann letztlich auch dann für die Kundenbindung, indem wir eben das geschaffene Vertrauen weiter ausbauen, Bedürfnisse des Kunden sachgerecht befriedigen.
Vertrauen hast du als Stichwort genannt. Wie wichtig ist denn das Vertrauen für euch in der Kundenbeziehung und woran lässt sich das erkennen?
Also ein Kunde, der einem, ja, ich sag mal, nicht vertraut oder nicht als Partner wahrnimmt, wird sicherlich nicht proaktiv mit Fragen, Ideen etc. an einen herantreten und um Rat fragen. Also insofern ist Vertrauen erstmal die Basis einer Kundenbindung. Wir sprechen oftmals mit unseren Kunden in schwierigen wirtschaftlichen Situationen, haben tiefen Einblick in Finanzen von Unternehmen und zudem sind natürlich Finanzentscheidungen auf Unternehmensebene hochkomplex und Fehler sehr kostspielig. Das heißt, wir im Factoring wissen auch mehr über Märkte, Risiken, Strukturen als unsere Kunden. Und unsere Kunden verlassen sich insofern auf unsere Expertise und vertrauen genauso darauf, dass wir transparent und im besten Interesse des Kunden handeln. Insofern bauen wir langfristige Beziehungen auf und unsere Kunden können natürlich darauf vertrauen, dass wir künftige Geschäfte genauso erfolgreich und transparent abwickeln wie bereits umgesetzte.
Jetzt will ich nicht unterstellen, dass das bei euch vorkommt, aber wenn das Key Account Management nicht gut ist, wenn es vielleicht sogar schlecht ist. Woran kann der Kunde das merken?
Eigentlich eine schwierige Frage für mich persönlich, weil damit möchte ich mich nicht so gern befassen, in Anführungszeichen, weil wir natürlich bestmöglich performen. Und ich hoffe, wir tun das nach außen hin immer so, dass Kunden absolut zufrieden sind. Woran merkt man, dass ein Account-Management schlecht ist? Ich glaube prinzipiell, wenn man zum einen sehr, sehr offensichtlich, recht unvorbereitet in Gespräche geht, den Kunden gar nicht kennt, aber dann natürlich auch so Soft-Faktoren reinkommen, wie man hat eine schlechte Erreichbarkeit, man kommuniziert Dinge nicht vollständig, man ist halt nicht der Sparringspartner auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist so relativ wichtig in unserer Branche, dass man auch für Investoren als auch für Factoring-Kunden ein Sparringspartner auf Augenhöhe ist, mit denen halt Dinge besprechen kann, da vielleicht auch mal so ein Stück Widerworte, möchte ich mal sagen, geben kann, um auch mal zu sagen, gewisse Dinge funktionieren da auch einfach nicht so wie man sie sich vorstellt. Und wenn man das vielleicht gar nicht tut, sondern so aus einer Perspektive, ich bin Makler, ich muss jetzt das Mandat halten, dann mache ich all das mit, was der Kunde möchte, verspiele ich vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen beim Factoring Provider, was ich letztendlich aus strategischer Sicht ja auch irgendwo brauche. Diese ganzen Fäden muss man ja so ein Stück im Blick haben. Und es ist eine Vielzahl an Fällen, wo man vielleicht sehen kann, dass es nicht optimal läuft. Aber ich glaube, so eine allgemeine Weisheit, wenn das und das und das passiert, dann ist es schlecht. Ich glaube, so einfach ist es dann auch nicht.
Du hast gesagt, man verspielt dann im Zweifel auch das Vertrauen des Providers. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also mit dem Provider arbeitet ihr ja an den unterschiedlichsten Stellen zusammen für verschiedenste Kunden. Ist nicht dessen Vertrauen für euch eigentlich noch wichtiger als das des Kunden?
Absolut, absolut. Für uns oder ich sag mal in der Branche oder in der Nische oder in dem Feld, in dem wir tätig sind, gibt es jetzt nicht sehr, sehr viele Provider, die sich insbesondere mit Themen wie Carve-out, Restrukturierungssituationen und daraus resultierende Risiken befassen und diese auch aktiv managen können und wollen. Entsprechend ist für uns das Vertrauen bei den Providern eigentlich das A und O. Und das können und dürfen wir nicht verspielen. Das müssen wir auch regelmäßig unseren Investoren klar machen, die natürlich immer eine eigene Agenda zu Recht verfolgen, aber dabei auch immer im Blick haben sollten, ich kann mir es heute mit einem Provider A nicht verscherzen, weil ich vielleicht noch B habe, aber in einem halben Jahr will B vielleicht in bestimmten Branchen wie Automotive nicht mehr umsetzen und dann bin ich plötzlich auf A angewiesen. Ja. Also das müssen wir schon auch ein Stück mit steuern. Und ich habe mal den Satz gehört, es hat uns mal ein Risikomanager von einem Factoring Provider gesagt, wir begleiten das nur, weil Kracher als Makler aktiv dabei ist. Und das war so ein Stück für mich persönlich, für unser Team, auch ein großer Ritterschlag für unsere Arbeit, weil das natürlich auch zeigt, dass wir das Vertrauen genießen.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Punkt, denn ihr seid am Ende ja erstmal Vertriebler und nachher seid ihr Kundenbetreuer, aber genauso seid ihr ja auch an der Schnittstelle zum Risiko. Welche Rolle spielt das in eurer Arbeit und wie erkennt ihr das überhaupt und wie transportiert ihr es im Zweifel auch dem Finanzierer? Weil am Ende läuft dann offensichtlich der Kommunikationskanal ja doch in der Regel über euch.
Das ist richtig. Wir pflegen da auch ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis zu dem Risikomanagement bei den Providern und führen auch mit denen regelmäßige Portfoliogespräche, beziehungsweise in Intensive Care Situationen oder Intensive Care Fällen auch regelmäßig gemeinsam mit dem Factoring-Kunden teils wöchentliche Abstimmungscalls. Da ist letztlich immer das, was für mich im Leben auch immer zählt, Kommunikation mit offenem Visier. Da wird offen alles angesprochen, was es an irgendwelchen Themen gibt, ganz transparent. Und da wird auch, wie gesagt, dem Provider da nichts irgendwie vorenthalten, sondern letztlich müssen wir alle gemeinsam immer eine Lösung für irgendwelche Herausforderungen finden.
Solche Gespräche können ja schwierig sein. Wie entstehen die typischerweise? Wie kommt es zu schwierigen Gesprächen und wie führt man sie? Außer, dass man sie transparent führt. Man hat am Ende ja immer noch ein Ziel, das man erreichen will.
Ich sag mal, solange alle Parteien in so einem Gespräch an der Lösung interessiert sind, ist das Gespräch in meinen Augen eigentlich nicht schwierig. Es gibt natürlich bestimmte Herausforderungen, die entstehen immer dann, wenn einer der Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen agiert, aber vielleicht keine Folgeabwägung vornimmt, beziehungsweise mangels Kenntnisse in der Factoring-Branche bestimmter, ich sag mal, Aufrechnungslagen beispielsweise für den Factor. Wenn er sowas nicht kennt, dann agiert er im besten Wissen und Gewissen für sich und sein Unternehmen als Factoring-Kunde, hat aber die Auswirkungen auf der Factoring-Provider-Seite nicht im Blick. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn er agiert, bevor er kommuniziert. Kommt immer mal wieder vor. Wir sind auch als Makler da nicht immer ganz eng eingebunden, sondern bekommen auch oft den Anruf, insbesondere wenn wir mal in ein Beispiel reingehen im Automotive-Bereich, wenn es darum geht, zum Beispiel Umsatzausfälle zu kompensieren, nachträgliche Preiserhöhungen zu gestalten etc., dass uns dann der Factoring-Kunde anruft und sagt, hey, ich habe einen super Deal mit meinem Debitor gefunden. Ich bekomme jetzt Anzahlungen, ich bekomme jetzt was auch immer an Supportleistungen. Und wir dann draufschauen und sagen, super, aber wir haben ein Factoring-Programm. Anzahlungen sind natürlich komplett schädlich für ein Factoring-Programm und konterkarieren dieses. Der Factoring-Provider weiß noch gar nichts von seinem Glück. Das müssen wir natürlich aktiv besprechen. Und dann wird es natürlich auch entsprechende Folgewirkungen geben. Und das sind so Situationen, da ist es natürlich nicht ganz leicht, weil der Unternehmer natürlich im besten Wissen gehandelt hat, aber dann eben die Folgenabwägung nicht vornehmen konnte und dann natürlich für seine, in Anführungszeichen, gute Verhandlung mit einem Debitor wiederum bestraft wird, weil ihm hinten raus eine Finanzierung wieder fehlt. Zu Recht, weil der Faktor natürlich gewisse Aufrechnungslagen nicht oder nur schwierig eingehen kann.
Das verstehe ich. Du erwähnst den Unternehmer. Das bringt mich zu der Frage, wer ist denn eigentlich in diesen schwierigen Situationen für euch der richtige Ansprechpartner? Mit wem müsst ihr alles in Kontakt sein? Je nach Unternehmensgröße hat das Unternehmen vielleicht ein Treasury oder es hat keins, es hat ein CFO oder hat auch keinen. Vielleicht macht das der Unternehmer auch alles selbst. Damit solche Dinge nicht passieren, unabgestimmt und ohne Kenntnis dessen, was das vielleicht für den Factoring-Anbieter bedeutet, müsst ihr ja an und für sich mit allen handelnden Personen in der Krise im Gespräch sein. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
Also genau so ist's. Wir sind sehr, sehr häufig in Gesprächen mit unseren Kunden, aber eben auch mit dem Provider und eben auch mit dem Investor, der dahinter steht, weil wir ja sehr stark investorengetrieben sind mit unseren Kunden. Es gibt in der Regel, ich sag mal, bei unseren Kunden immer ein CEO, ein CFO, ein Treasury drunter gesetzt, daneben gestellt, mit all denen, je nach, ich sag mal, das ist sehr individuell. Ne? Es gibt Unternehmen, da sprechen wir nur rein auf der Finanzseite. Es gibt Unternehmen, da sitzt Finanz und CEO mit am Tisch. Man spricht, dann gibt es Unternehmen, die sind schon ein ganzes Stück größer. Da wird, so eine Kompensationsthemen werden beispielsweise aus dem Vertrieb heraus beim Factoring-Kunden besprochen und dann letztlich nur nach erfolgreicher Lösung vielleicht mal Richtung Finance kommuniziert und Finance kommt dann zu uns und sagt, das ist passiert, wie gehen wir damit um? Also das sind immer mal wieder verschiedene Ansätze und verschiedene Situationen und wir versuchen letztlich so mit der Helikopterperspektive als Makler so den Blick drauf zu halten. Das ist zumindest unser Anspruch und das ist auch das, was unsere Investoren an uns sehr, sehr schätzen, dass wir es von oben im Blick haben und einfach gucken, wo läuft was nicht optimal, wo müssen wir vielleicht einfach ein Stück reingehen in die Gespräche, intensiver reingehen und vielleicht schon so eine Folgenabwägung vorwegnehmen und sagen, bitte dieses und jenes nicht tun, weil das hätte diese und jene Auswirkungen, bereitet die Gespräche vielleicht mal anders vor, als es ja eigentlich vorgehabt.
Ist das denn sinnvoll, dass der Kunde auch mal direkt mit der Factoring-Gesellschaft spricht oder sollte das immer über euch laufen?
Also prinzipiell würde ich nie für uns als Maklerhaus in Anspruch nehmen, dass der Kunde nicht mit dem Faktor sprechen darf, sondern nur über uns mit dem Faktor kommuniziert. Ich glaube, dafür ist einfach ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Faktor und dem Faktoring-Kunden viel zu wichtig, als dass wir uns da so stark dazwischen schalten, dass es keine bilateralen Gespräche geben darf. Wir haben für uns als Makler den Anspruch, mit unseren Kunden und Investoren auch abgestimmt, dass wir bei wesentlichen Themen einfach mit ins Boot geholt werden können, / sollten, und wir das aktiv auch sehr, sehr gern tun. Gleichwohl kann es aber insbesondere für ganz reguläre Themen im Tagesgeschäft immer wieder bilaterale Gespräche geben. Alles, was so ein Stück risikobehaftet ist, empfehlen wir jedem Kunden, kommt auf uns zu, stimmt es vorher mit uns ab, damit wir einfach mal überlegen können, welche Auswirkungen hat es und wie gehen wir mit bestimmten Auswirkungen um.
Gibt es denn da so einen Schalter, den ihr quasi umlegt im Account Management, was dann vielleicht greift, wenn ein Unternehmen aus eurer Sicht in den Krisenmodus gewechselt ist und dann vielleicht auch andere Prozesse greifen müssen in der Kommunikation mit dem Provider? Oder ist das was Schleichendes?
Es ist in der Regel schleichend. Also es ist selten so, dass irgendwas, ich sag mal, wirklich passiert, wo man wie eine Art Schalter umlegt und in die Krisenkommunikation geht. Passiert sehr, sehr selten, beziehungsweise passiert immer dann, das sage ich meinen Kollegen auch immer, auch im Vertrieb, da sprechen wir sehr, sehr oft, das passiert eigentlich immer nur dann, wenn wir gefühlt einfach zu weit weg sind und wenn vielleicht auch der Investor ein Stück zu weit weg ist von seiner Beteiligung und die Beteiligung so ein Stück losgelöst agiert und vielleicht nicht immer ganz alle Interessen wahrt.
Ihr habt als Kunden, du hattest das schon gesagt, viele Investoren. Lass uns doch da mal ein bisschen drüber sprechen. Die Portfoliounternehmen, die sich im Besitz von Private Equity befinden, sind das besondere Kunden?
Also bei uns vorrangig immer Kunden, die nicht bankable sind, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wir sind in der Regel immer in Carve-out-Situationen, in Restrukturierungssituationen unterwegs und damit natürlich schon, ja, eigentlich im Dauerkrisenkommunikationsmodus, wenn ich es mal so ausdrücken möchte.
Okay, und wer ist da euer Ansprechpartner? Sind es die Finanzinvestoren selbst oder sind es die Finance Functions in den Portfoliounternehmen?
Primär die Finanzpersonen in den Portfoliounternehmen, natürlich aber auch immer in Abstimmung mit den Investoren. Also wir sprechen intensiv mit beiden. Wir haben auch mit unseren Investoren, genauso wie mit den Factoring-Providern, auch so regelmäßige Portfolio-Calls, wo wir auch berichten, was ist in den Portfolio-Gesellschaften los, was haben wir mitbekommen, wo läuft was nicht ganz optimal, das reporten wir natürlich auch. Brauchen hier und da vielleicht auch mal eine kommunikative Unterstützung. Wir sehen sehr, sehr häufig dann auch mal Personalwechsel und mit Personalwechsel an bestimmten Schlüsselfunktionen geht auch das ein oder andere Wissen, ich will jetzt nicht sagen verloren, aber wird vielleicht nicht optimal transferiert. Solche Dinge stellen wir natürlich auch fest und geben dann dem Investor mal einen Hinweis. Auf der anderen Seite bekommen wir auch mal den Hinweis, jetzt erst kürzlich wieder geschehen, von dem Provider, der sagt, habe jetzt hier schon den vierten Finanzer sitzen, optimal ist das nicht. Was ist da los? Gebt uns mal bitte so einen kleinen Ausblick. Was soll da strategisch eigentlich passieren? Und das ist für uns natürlich dann auch schon so ein Alarmsignal, wenn es dann auf der Factoring-Provider-Seite so wahrgenommen wird, dann müssen wir natürlich auch mit dem Investor sprechen. Nicht immer ist so ein Personalkarussell, will ich jetzt mal salopp formulieren, gewollt. Ja, oftmals haben wir jetzt auch wieder erlebt, kommt einer, der sagt, ich traue mir hier alles zu, habe da Vorerfahrung noch und nöcher, kommt in ein Unternehmen rein, fällt nach 4 Wochen leider krankheitsbedingt langfristig aus. Das haben wir alles nicht in der Hand. Ne? Sowas passiert halt immer wieder. Und da ist es auch, kommen wir sicherlich später nochmal dazu, so ein Thema, wo ich immer wieder sage, ein gutes Account Management ist in der Hinsicht auch ein sehr guter Kommunikator und ein sehr guter Vertrieb als Basis, weil wir uns natürlich auch in den Unternehmen selbst immer wieder neu beweisen müssen, weil auch nicht jeder CFO in einem Unternehmen möchte unbedingt mit Factoring arbeiten, weil er vielleicht negative Vorerfahrungen gemacht hat, ist von dem ganzen Programm nicht überzeugt, bekommt aber, damit das Unternehmen eigenständig nach einem Carve-out beispielsweise existieren kann, so ein Factoring-Programm vorgesetzt. Und dann ist es natürlich an uns da, eine sehr gute Kommunikation aufzubauen, eine sehr gute, in Anführungszeichen, Werbung aufzubauen, dass da auch jeder an so einem Programm Spaß hat.
Na, manch einer rutscht da ja vielleicht dann auch eher rein, weil sich die Situation in seinem Unternehmen verschlechtert. Sind bei euch denn die klassischen Turnaround-Investoren die wesentliche Zielgruppe? Da ist es, glaube ich, sehr klar, das hast du auch gesagt, welche Anwendungsfälle da zum Tragen kommen. Oder guckt ihr auch auf die Finanzinvestoren, die grundsätzlich lieber in die Wachstumscases investieren, denen aber natürlich im Moment im Portfolio auch einiges wegschmiert und die sich deswegen überlegen müssen, wo sie eine Finanzierung herbekommen und dann vielleicht Factoring auch mal eine Option wird, wo man sich das vor 2 oder 3 Jahren vielleicht so noch gar nicht hätte vorstellen können?
Beide Fälle sind bei uns aktiv.
Was macht das für einen Unterschied? Die Turnaround-Investoren sind typischerweise mit dem Instrument Factoring ein bisschen vertrauter, weil sie es klassischerweise eigentlich immer nutzen. Für die anderen ist es vermutlich ja doch ab und an auch einfach Neuland, oder?
Glaube ich eher nicht. Also ich sag mal, auf Investorenseite ist ein Grundverständnis für ein Factoring schon immer da. Vielleicht bei dem einen ausführlicher, bei dem anderen weniger. Aber es gibt in der Regel immer jemand, der da schon viele Erfahrungen gemacht hat. Man begleitet da ja auch eine Vielzahl von Fällen. Insofern würde ich jetzt sagen, kann man das jetzt nicht sehr auseinandernehmen und sagen, im Turnaround-Fall sind die Menschen mit Factoring mehr vertraut als in einem ganz normalen Wachstumscase, sondern würde schon sagen, auf Investorenseite ist es beidermaßen gegeben.
Du hattest eben berichtet, dass in einem Fall der Provider euch mal darauf hingewiesen hat, dass bei ihm Alarmglocken schrillten, weil es zu viel Wechsel in der Finanzfunktion gab. Das ist ja ein klassischer Indikator jenseits von allen Zahlen. Da müsst ihr euch ja vermutlich auch mit beschäftigen. Also bevor sich wirklich Krisen in Zahlen manifestieren, was seht ihr, wo ihr hellhörig werdet?
Das ist genau letztlich so ein Punkt, ne, wo wir sagen, okay, wenn man mal oben drauf schaut, man erkennt nicht jede Krisensituation an Zahlen, sondern man erkennt es auch mal so zwischen den Zeilen, dann ist natürlich steter Personalwechsel auf bestimmten Schlüsselfunktionen dann ein absoluter Indikator dafür. Genauso wie, ich sag mal, im Factoring immer so krude Situationen, die so atypisch sind, ne? Wenn man so ein sprunghaftes Wachstum plötzlich hat oder wenn man auf der Debitorenseite plötzlich merkt, Zahlungsströme ändern sich irgendwie total. Das heißt, Rechnungen werden irgendwie viel, viel überfälliger beglichen, teilweise gar nicht beglichen, wenn man vielleicht mal so auf die qualitative Seite der Forderung schaut. Es gibt vermehrt Leistungseinreden, dass der Debitor sagt, Ware mangelhaft, gefällt mir nicht. Das sind so Indikatoren, wo wir sagen, boah, da läuft irgendwas schon sehr verkehrt. Da spitzt sich irgendwo irgendwas zu und da müssen wir dann sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Das auch aktiv an die Provider als auch aktiv an die Investoren kommunizieren. Und natürlich im ersten Schritt auch immer beim Unternehmen nachfragen, so hey, habt ihr das schon selbst gemerkt? Was ist da los bei euch? Und jetzt bitte keine Ausreden, sondern offenes Visieren der Kommunikation. Klare Worte, woran liegt's, was können wir tun?
Wie frei könnt ihr denn da agieren? Also wenn das Unternehmen offensichtlich Themen hat, ihr aber nicht durchdringt mit der Empfehlung, das auch offen und transparent zu kommunizieren, geht ihr dann trotzdem mit dem Risikomanagement des Providers mal in ein vertrauliches Gespräch oder sind euch dann die Hände gebunden? Weil am Ende, das hatten wir ja vorhin rausgearbeitet, ist für euch das Vertrauen des Providers essentiell.
Also ich sag mal, wenn mir ein Kunde sagt, das darfst du nicht kommunizieren, dann werde ich natürlich auch nicht entgegen der Kundeninteressen mit irgendjemandem ein Gespräch suchen und trotzdem kommunizieren. Dann würde ich mich ja als Makler komplett, ich sag mal, beschädigen, meine Glaubhaftigkeit aufs Spiel stellen und meinen guten Ruf. Das kann ich absolut nicht tun. Letztlich ist es dann erstmal an meinen Kollegen und mir eine Folgenabwägung, dem Kunden mitzuteilen und zu sagen, wenn du die bestimmte Sachen nicht kommunizieren möchtest, A, warum möchtest du das nicht? B, was ist deine Alternativstrategie? Und C, welche Risiken oder welche Folgewirkungen entstehen für dich daraus? Das sind so das Erstgespräch, was wir dazu führen, um dann vielleicht ein Stück Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn wir feststellen, das funktioniert nicht, dann schauen wir, okay, wenn es ein Corporate-Kunde ist und der Geschäftsführer so agieren möchte, dann ist es so, dann können wir nichts tun. Wenn wir sehen, dass es ein Kunde ist aus einem Investorenportfolio, dann werden wir natürlich schnellstmöglich den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann eben mit dem Portfolioverantwortlichen beim Investor sprechen und sagen, das und das ist uns aufgefallen. Hier ist so ein bisschen in Anführungszeichen Gefahr in Verzug. Wir haben das und das als Folgewirkung, die da drohen. Sprecht mal bitte intern, ob ihr wirklich bei dieser Meinung bleiben wollt, bestimmte Sachen nicht zu kommunizieren oder ob ihr vielleicht dann einfach mal in medias res geht mit dem Geschäftsführer und da eine klare Ansage macht. Salopfung.
Also ich entnehme dem Ganzen, dass du tatsächlich reichhaltig Erfahrung gesammelt hast im Umgang mit kriselnden Unternehmen. Vielleicht können wir da doch mal ein bisschen Fleisch an den Knochen packen. Automotive hattest du bereits angesprochen. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel-Transaktion, die ihr macht? Ich weiß nicht, muss man jetzt nicht Ross und Reiter nennen, aber das war einfach noch mal ein bisschen plastisch erfahren, wie eure Arbeit da eigentlich aussieht.
Also prinzipiell ist es so, dass wir von den Investoren immer angesprochen werden, bevor sie verbindliche Kaufangebote abgeben bzw. ins Signing gehen und sagen, wir möchten Unternehmen A kaufen. Das sind so Fundamentaldaten, die wir haben. Könnt ihr mal bewerten, ob da ein Factoring möglich ist als Finanzierungsinstrument. Das schauen sich meine Vertriebskollegen an, strukturieren dann den Fall soweit möglich, gehen damit auf den Markt an die Provider heran und holen sich sogenannte indikative Termsheets ein.
Lass mich kurz unterbrechen und nachfragen, bei welchen Unternehmen sagen denn deine Kollegen, nein, lohnt sich nicht, geht nicht?
Gesprochen jetzt mal aus unserer Gracher-Makler-Sicht sind wir natürlich unterwegs und sagen, ab 20 Millionen netto Außenumsatz steigen wir mit einem Factoring ein. Drunter sind die Unternehmen einfach in Anführungszeichen zu klein, weil das ganze Restrukturierungs- und Carve-out-Geschäft natürlich auch ein Stück weit zum einen Komplexität hat, zum anderen auch Risiken birgt und da will man natürlich auch eine gewisse Größe haben. Zum anderen muss natürlich, eine Factoring-Fähigkeit des Grundgeschäfts gegeben sein und wir müssen natürlich auch ein Match finden mit einem potenziellen Anbieter am Markt, wo wir sagen, okay, das ist vorstellbar, gibt halt bestimmte Sachen, wo wir auch sagen, da haben wir zu wenig Expertise vielleicht auch als Makler, da wollen wir gar nicht einsteigen, beispielsweise so Themen wie Baugewerbe und Factoring oder komplexe Projektgeschäfte mit unzähligen Anzahlungen und Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen, die über Jahre laufen, die Projekte da findet man zum einen keinen Provider, zum anderen möchte man da selbst gar nicht unbedingt einsteigen, weil es halt sehr, sehr, sehr komplex ist und das nicht unsere Expertise ist.
Okay, verstehe. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du warst eigentlich gerade dabei, den Prozess zu beschreiben. Für den Fall, dass deine Kollegen sagen, passt, dann strukturieren sie was und holen ein indikatives Angebot ein. Wie geht's dann weiter?
Genau, das stimmen wir. Wir haben dann in dem Idealfall 2 oder 3 indikative Angebote, wo wir sagen, da könnte die Zusammenarbeit sehr gut passen. Das stimmen wir dann mit dem Investor ab. Der Investor wird dann irgendwann das Signing vornehmen. Dann kriegen wir auch mehr Unterlagen. Dann kriegen wir mehr Informationen über das Zielobjekt, gehen mit dem Factoring Provider und Ansprechpartnern vor Ort nach Signing dann in Due Diligence und holen uns eine Factoring-Genehmigung. Mit der Genehmigung, Vertragszeichnung zum Closing hin ist dann eigentlich schon der, Vertriebsjob bei uns klassisch mehr oder weniger abgeschlossen. Da kommen wir dann im Account Management mit rein und übernehmen dann in der Onboarding-Phase gemeinsam mit dem Vertrieb. Also Onboarding begleiten wir quasi gemeinsam und ab dem Moment der, Initial Funding oder Erstauszahlung im Factoring-Programm, in Anführungszeichen, wandert das Unternehmen zu uns ins Account Management und wird dann federführend nur noch von uns betreut. Das ist so ein klassischer Prozess bei uns.
Dann gibt es natürlich immer noch so ein Thema wie Onboarding. Hast du mit jedem Finanzierer extrem ungeliebt. Wie funktioniert das und was kann dabei aber auch schiefgehen?
Ich würde es gar nicht ungeliebt bezeichnen. Ja, es ist natürlich ein gewisser Aufwand. Aber ich glaube, je mehr Arbeit man in diese Onboarding-Phase reinpackt, desto stabiler läuft es hinten raus. Also das ist das, was wir immer wieder feststellen, wenn man aus Zeitgründen oder mangels Unterlagen gewisse Sachen im Onboarding vielleicht mal überspringt, wird es dann in den ersten Wochen des stehenden Programms umso hakeliger. Deshalb legen wir da schon sehr stark den Fokus drauf und die Provider tun das auch, dass wir ein sehr sauberes, ausführliches Onboarding haben. Insbesondere, dass wir alle Ansprechpartner auf Unternehmensebene mitnehmen, die für ein Factoring-Programm auch aktiv gewinnen, weil oftmals ist es dann eben der Buchhalter, der als letzter davon erfährt, dass es ein Programm geben wird und er muss dann in so einen Call mit rein und muss dann plötzlich sagen, wie bucht er denn? Was bucht er denn wohin? Wie sind denn bestimmte Situationen? Das ist manchmal auch so ein Stück, ich will nicht sagen überfordernd, aber da gibt es den einen oder anderen, der sich dem auch mal schnell verschließt, den man dann in einem Vier-Augen-Gespräch wieder ein Stück abholen muss, damit er das tatsächlich auch annimmt aktiv.
Okay. Ihr macht das jetzt ja schon eine ganze Weile. Und vermutlich habt ihr auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo ihr im Nachhinein gesagt habt, hätten wir vielleicht lieber anders machen sollen. Gibt es sowas wie Lessons learned aus Fehlern, was du uns mitgeben kannst?
Absolut. Ich würde es mal zweiteilen vielleicht auf das Thema, was läuft vielleicht schief beim Onboarding? So typische Themen, die man eigentlich da immer wieder hat, um nochmal vielleicht ein Stück zur Frage davor zurückzuspringen. Wir stellen ganz oft auch mal fest, dass da sind wir wieder bei, wer übersetzt eigentlich die Sprache des Anbieters zum Kunden, dass wir so eine gewisse Übersetzung der Anforderungen des Factors für beispielsweise einen Buchhalter oder eine IT benötigen. Hier gibt es immer mal wieder Informationsverlust, was zu Prozessverzögerungen führt. Zum Beispiel, wenn eine Schnittstelle nicht funktioniert, weil eine IT beim Kunden nicht so genau weiß, was soll sie da programmieren, was soll sie da bauen. Manchmal haben wir auch letztes Jahr schon erlebt, ist dann ein teureres Full-Service-Verfahren notwendig, weil man eine Schnittstelle aus der IT nicht hinbekommt mit dem ERP-System beim Kunden und dann hat man ein halbes Jahr übergangsweise für eine Programmierung, Anpassung, wie auch immer, ein teureres Full-Service-Factoring. Das heißt, der Factor verbucht dann Zahlungseingänge, übernimmt Mahnwesen etc., was in dem, ich sag mal, Inhouse-Bereich, in dem wir unterwegs sind, eigentlich der Kunde immer selber tut für den Factor. Größtes Lessons learned aus Fehlern für mich persönlich und vielleicht auch für mein Team bei Gracher ist, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal einem toxischen Kunden, möchte ich jetzt wirklich mal so ausdrücken, auch mal festhält. Also man muss vielleicht auch ganz offen mal sagen, nicht jeder Kunde eignet sich für ein Factoring. Man verbiegt manchmal irgendwie alles, um es hinzubekommen, muss aber, wenn man aus der Helikopterperspektive draufschaut, auch manchmal vielleicht wir zumindest ein Stück ehrlicher sein und in alle Richtungen kommunizieren und sagen, das passt einfach nicht. Ne? Der Wunsch des Investors für ein Factoring, klar, ist da. Unternehmen muss es machen. Der Factoring Provider will es auch tun. Und dann stellt man in der Zusammenarbeit fest, das eignet sich irgendwie gar nicht so richtig. Ne? Man hat eine ganze Menge Themen, wo es irgendwie nicht funktioniert. Man dampft die Factoring-Linie, also den Ankaufrahmen immer mehr zusammen, bildet immer mehr Sperreinbehalte, weil man, ja, ich sag mal, riesiges Aufrechnungspotenzial in so einem Portfolio drin hat. Und irgendwann ist dann immer mal der Punkt erreicht, wo man sagt, wenn dann alle Beteiligten keine richtige Lust mehr haben, dann muss man vielleicht als Makler auch nicht in alle Richtungen wild kämpfen, sondern sollte irgendwann das Fazit ziehen und sagen, okay, hier passt es halt leider einfach nicht. Wir müssen eine Alternative irgendwie finden außerhalb der Factoring-Welt.
Sind das typischerweise inhaltliche Themen, die tatsächlich aus einem Kunden einen toxischen Kunden machen oder sind es auch persönliche Themen?
Ich glaube, persönliche Themen sehr, sehr selten. Es sind wirklich vorrangig inhaltliche Themen. Ne? Also persönlich glaube ich, wenn ein CFO mit meinem Kollegen, mit mir nicht kann, dann tauscht man den Account Manager. Ne? Also das ist ja überhaupt kein Problem, weil irgendwo lässt sich dann immer ein passender Deckel für einen Topf finden. Wir haben eher das Problem, dass es halt inhaltlich manchmal einfach dann doch gar nicht so richtig passt. Was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht, was dann aber in einem Factoring-Programm, wenn dann ein, zwei Field Audits gelaufen sind, was dann immer wieder hochläuft, wo man merkt, es funktioniert halt einfach nicht so, wie das alle Beteiligten miteinander geplant haben. Insbesondere, wenn wir jetzt auch mal auf den Bereich Automotive schauen, gibt es ja doch auch mal wieder Unternehmen, die halt in Restrukturierungssituationen sind, die dann auch vermehrt, ich sag mal, Absprachen und Deals mit den Kunden finden müssen, weil beispielsweise Abrufe nicht erfolgen, dass man Kompensationen bekommt, dass man plötzlich Anzahlungen in großem Stil bekommt für irgendwelche Werkzeuge für eine spätere Serienproduktion, die ja letztlich aber für ein Factoring-Programm total schädlich sind. Und wenn man dann feststellt, okay, ich habe irgendwie 10 Millionen Anzahlungen bei 11 Millionen offener Posten, der Factor müsste quasi, um 11 Millionen zu finanzieren, 10 Millionen an Rückstellungen stellen, dann ist das ganze Programm halt nicht mehr wirklich werthaltig.
Wenn ich das jetzt alles mal Revue passieren lasse, was du mir so erzählt hast, dann würde ich sagen, euer Account Management ist ja alles andere als eine vermittelnde Rolle. Es ist auch nicht einfach nur Betreuung, sondern da ist schon ziemlich viel Beratung dabei. Also das speist sich offensichtlich, wenn man das gut machen will, aus einer ganzen Menge Fachkenntnis und idealerweise vermutlich auch Erfahrung. Ihr müsst auch in beide Seiten irgendwie kommunizieren. Also meine Frage an dich, was muss ein guter Account Manager alles mitbringen, damit er seinen Job wirklich gut machen kann?
Hatte ich, glaube ich, schon mal so erwähnt. Ein guter Bestandteil ist, dass man eine gewisse Vertriebskomponente mitbringt. Also nicht so das klassische Account-Management im Sinne von, ich pflege so ein Stück Kundenbeziehung, ich habe einen strategischen Blick da drauf, sondern ich muss kommunikativ sehr, sehr stark sein. Ich muss sehr, sehr gut zuhören können und ich muss sehr, sehr gut netzwerken können. Das ist halt auch so ein wirklicher, für mich so ein Vertriebsbestandteil da dran. Ne? Also ich sag mal ganz klassisch, klar, wir brauchen irgendwo so einen gewissen BWL-Teil, dass wir Bilanzen, Konzernbilanzen lesen können, daraus Schlüsse fassen können. Wir brauchen natürlich auch gewisse Branchenkenntnisse, weil ohne die wird es nicht funktionieren. Also eine Textilbranche ist was ganz anderes als Automotive, ist wiederum was ganz anderes als irgendeine IT-Dienstleistung. Da gibt es wahnsinnig viele Besonderheiten auch für ein Factoring-Programm. Da muss man einfach so ein Stück Erfahrung mitbringen oder zumindest, wenn man als Junior startet, dann eine gewisse Zeit viele Erfahrungen sammeln. Aber der große Bogen, den ich drüber packen würde, ist letztlich, dass ich kommunikativ sehr, sehr stark sein muss und so ein ja, so einen strategischen Blick sehr, sehr gut drauf haben können muss.
Wenn ich jetzt noch kein Account Manager bin, aber mir vorstellen könnte, einer zu werden, was habe ich denn idealerweise vorher gemacht?
Also man sollte zumindest schon irgendwo im Finanzbereich mal unterwegs gewesen sein. Das wäre nicht verkehrt. Oder beispielsweise, wenn ich es jetzt mal an mir mache, ich bin Wirtschaftsjurist, ich war eigentlich eher in der Rechtsabteilung unterwegs und musste feststellen, ist mir dann doch irgendwie zu langweilig. Man muss ein gutes Verständnis für Prozesse haben, man muss total neugierig sein. Das wäre vielleicht auch mal so ein Softskill auf der persönlichen Ebene, dass man halt eine gewisse, wirklich so eine Neugier auch mitbringt, auch Dinge, ich sag mal, Druck aushalten kann, auch Stress aushalten kann. Wäre vielleicht sehr, sehr stark von Vorteil. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, man kann bestimmte Dinge nicht getan haben oder man muss bestimmte Dinge getan haben, um ein Account Manager zu werden. Ein Quereinstieg ist immer ein Stück schwierig, wenn man jetzt nicht aus dem Finance-Bereich kommt. Aber wenn man in der Factoring-Branche komplett fremd ist, dann ist es erstmal ein langer Weg, weil man sich sehr, sehr viel Erfahrung erarbeiten muss. Ging mir auch so. Am Anfang war das wirklich alles so, ja, ich weiß, was ein Factoring ist. Ich weiß, wie es rechtlich funktioniert. Ich weiß, welche Auswirkungen das in der Bilanz hat etc. Aber so diese Erfahrungswerte in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Kunden, das hat für mich schon auch das ein oder andere Jahr gebraucht, das richtig zu lernen, damit ich, ist ja wie in jedem Beruf so, dass ich dann so einen gewissen Werkzeugkoffer habe und wo ein Erfahrungsschatz drin steckt, wo aber auch Tools drin sind, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe.
Ist das denn für euch ein Wachstumsfeld? Oder mal konkret gefragt, wenn sich das jetzt jemand anhört und sagt, klingt ja eigentlich ganz spannend, was der René da so erzählt und was er offensichtlich da den ganzen Tag so treibt. Lohnt sich das, sich bei dir zu melden?
Absolut. Also wir sind ja aktuell auch auf der Suche nach einem Account Manager bei uns im Hause für das Factoring in meinem Team. Daher sowieso ansonsten auch, wenn man jetzt mal den Blick auf die gesamte Branche legt, sowohl die Provider klagen alle wie, ich sag mal, durch die Bank weg. Wir haben keine Kundenbetreuer, wir haben kaum Risikomenschen, wir brauchen Account Manager. Auch im Vertrieb gibt es die ein oder andere Stelle, die immer mal vakant ist, die nicht so einfach nachzubesetzen ist, weil es einfach nicht so viele Menschen in dieser Branche gibt, die da arbeiten. Es ist ein Wachstumsfeld, wenn wir auf den Deutschen Factoring-Verband schauen, der ja auch immer die Jahreszahlen rausgibt. Das Factoring wächst Jahr für Jahr für Jahr, auch sehr stark und sehr gut. Da ist auch noch lang nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also da ist noch ein riesiges Potenzial in Deutschland, Europa vorhanden. Und entsprechend ist das natürlich eine Branche, wo man, ich sag mal, wenn man wirklich ja, Lust mitbringt, Neugier mitbringt, ist das eine Branche, die sehr, sehr viel Spaß macht.
Na, dann haben wir doch hoffentlich nicht nur den Investoren, die sich noch nicht so sehr mit Factoring beschäftigt haben, ein bisschen was beibringen können und auch den Unternehmen, die müssen ja nicht an Finanzinvestoren gebunden sein, die sich dafür eignen, aber es bisher noch nicht einsetzen, sondern vielleicht haben wir auch dem einen oder anderen tatsächlich Lust gemacht, mal die Fühler auszustrecken und zu gucken, ob das nicht auch ein ganz interessanter Job sein könnte, den du da machst. Denn dass es einer ist, das hast du uns sehr schön vermittelt. Dafür und auch für die anderen Einblicke dient mir mein ausdrücklicher Dank. Und ich danke natürlich auch allen Hörern wieder für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com